Hier ist CB-Funk, der Computerbiz-Podcast. Herzlich willkommen zur 87. Episode mit Jan und Fabian. Hallo Fabian.
Hallihallo.
Eine Woche vor Ultra, Core Ultra. darüber können wir diese Woche aber noch gar nicht so viel weiter reden, weil wir dürfen nicht.
Das wird eine neue Zeitrechnung einleiten, meinst du? Nächste Woche sind wir dann die Woche des Ultra und also, danach reden wir dann, kündigen wir jede Woche unseren CB-Funk an mit eine Woche nach Ultra, zwei Wochen nach Ultra und so weiter und so fort.
Meinst du, ja, wir schaffen es, das? Ist so wir das ein bisschen, durch? Nein, es wird nicht so sein wie damals vor Covid und nach Covid, das glaube ich nicht. Und nein, wir werden es nicht durchziehen, aber es ist ja jetzt eine Woche nach der Vorstellung durch Intel und eine Woche vor der Markteinführung und möglicherweise wahrscheinlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vor dem Test ist die Spannung ja doch noch hoch. Die einen oder anderen haben es, glaube ich, abgeschrieben, würde ich nicht machen. Lassen wir uns überraschen. Ja, reden wir nicht weiter darüber, sonst komme ich hier noch in Schwulitäten, Fabian. Reden wir über...
Herr Gelsinger ruft gleich an, der hat sich schon auf der...
Ja. Taste. Mit dem habe ich noch nie gesprochen. Volker hatte schon mit dem Tete-a-Tete, hat sich von ihm anschreien, nein, natürlich nicht anschreien lassen. Wir müssen das Thema wechseln, sonst kommt hier noch die irrsten Mutmaßungen und Gerüchte. Kommen wir nämlich zum Themenüberblick diese Woche. Wir reden über deine Gaming-CPU, nämlich die News der Woche, 5800X3D, den man jetzt wirklich nicht mehr kaufen kann. Und das Thema ging durch die Decke, lag natürlich einzig und allein nach deinem Clickbait-Titel. Gibt uns aber eine schöne Überleitung zu dessen Nachfolger, dem 9800X3D, den wir letzte Woche schon eingeschobenerweise, wir entschuldigen uns vielmals dafür, gesprochen haben. Den widmen wir heute nochmal ein eigenes kleines Segment nach dem 58X3D. Da gibt es nämlich neue Gerüchte, nämlich einen Termin. Das Gerücht zum Termin ist das Gerücht. Bevor wir, auch eine News der Woche, die dann aber doch nicht so abging, zumindest im Bezug auf die Zugriffe, die aber mit einem Foto von Pette Gelsinger und Lisa Su, den CEOs von Intel und AMD, einherging. Und zwar mit einem Foto, wo sie sich gemeinsam lächelnd haben abbilden lassen, ablichten lassen haben und verkündet haben, dass sie in Zukunft zusammen mit ganz vielen anderen großen Namen der Tech-Industrie x86 gemeinsam weiter voranbringen wollen und geradliniger und schneller. Und dann wolltest du mir die Woche was über Life is Strange erzählen, wie es bei dir auf deiner 4080 läuft. Ich kenne bisher ja nur Wolfgangs Techniktest zum Thema und würde mal sagen, ich bin mal gespannt, wie zufrieden du gewesen bist. Und dann Breaking News, egal wie Life is Strange läuft, MechWarriors 5 Clans läuft schlechter. Ist nämlich heute der Techniktest online gegangen. Wir nehmen auf am Donnerstag kurz vor 12 Uhr mittags. Seit 11 Uhr ist der Test online. Und wir schließen mit der Sonntagsfrage zu den Gerüchten um RTX 5000 und wie unsere Community das so sieht. Fangen wir an. Top 1. Der 5800X3D. Die größte CPU-Überraschung seit Ryzen 1000.
Die beste CPU aller Zeiten. Also wir müssen es ja, denke ich, auch nicht untertreiben. Wir wissen alle, was abgeht. Das ist die CPU, die, ne, das ist das Posterchild von AM4. Das ist der Beginn einer neuen Ära. Ne? Ultra sieht Plaster gegen aus, gegen X3D. Und diese CPU, die AMD so viel Lob eingebracht hat und so viele Käufer, die kann man jetzt nicht mehr kaufen.
Ja. Und du hast sie aber, und sie hat dich ja aktuell oder bis dato auch vom Wechsel auf einen Nachfolger abgehalten.
Ja, so. Ja, und es wird sie auch noch weiter tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Also AM5 habe ich am Ende komplett übersprungen, schauen wir mal.
Soll ja ganz schön aber, lange leben, aber ja.
Also zumindest am Anfang war es ja so, als dann die ersten AM5 CPUs kamen. Also auf der neuen Plattform, wo man halt ein neues Mainboard gebraucht hat, mit neuem Arbeitsspeicher in dem Fall, neuem Kühler eventuell. Das war dann ja Ryzen 7000, erstmal ohne X3D. Und die waren ein guter Schritt, die waren ordentlich schneller als die Ryzen 5000, aber nicht schneller als die 5800X3D. Ja. Na gut, was heißt, da muss ich jetzt kein Plural machen, weil es gab ja am Anfang wirklich nur diese eine X3D-CPU. Ja. Wenn es ums Thema Gaming geht, wir reden hier um Gaming, also man ich weiß nicht, ob das den Lesern so gewahr ist auf Computerbase, dass es hier meistens um Gaming geht, wenn es um Hardware geht, aber das, tatsächlich ja.
Ja.
Und die waren halt tatsächlich nicht schneller, also nicht nennenswert schneller, teilweise überhaupt nicht schneller, teilweise sogar langsamer, aber meistens so ganz, ganz knapp davor, aber halt so knapp, dass es sich nicht gelohnt hat, dafür mehrere hundert Euro in die Hand zu nehmen. Und mit den...
Jetzt wirst du direkt schon angerufen, da will einer kaufen. Ja.
Ich mache hier eine Marketingveranstaltung, ist Telemarketing, 5800 X3D abzugeben, kostet ja nur noch 600 Euro.
Das ist ein Schnapper, wenn ich jetzt mal auf Geizhals gucke. Aber fahre fort. Also ja, der hat AMD unfassbar Publicity gebracht. Aber letztendlich, jetzt muss man es ja auch schon in zweiter Generation sagen, und wir sprechen ja auch gleich nochmal über den 9800 X3D, ist ja auch zum Problem geworden für nämlich alle anderen CPUs, wenn wir hier so auf die Hardcore-Gaming-Community gucken, die nicht mit X3D-Zusatz-Cache einherkommen. Und das hat AMD, du hast es gerade schon gesagt, bei 7000X eingeholt. Da haben eigentlich alle gesagt, ja, ist ja schön, wann kommt X3D?
Ja.
Und jetzt bei 9000 wurde eigentlich vorher schon gefragt, egal was der liefert, wann kommt denn X3D?
Ja.
Und ich hatte jetzt auch die Tage für den News mal bei Mindfactory, dem Haus- und Hoflieferantenpartner, nicht Lieferanten, Abnehmer und Verkäufer für AMD in Deutschland geguckt. Und da haben sich die vier 9000X CPUs, seitdem sie Anfang August verfügbar sind, in Summe bisher 1000 Mal verkauft. Das ist jetzt absolut nicht nichts, aber das ist definitiv, ich glaube, weit unter dem, was selbst ich erwartet, oder ich muss es ja nicht glauben, ich weiß es ja, ich hatte mit wenig gerechnet, aber dass sich die vier CPUs bei Mindfactory in 2 Monaten oder 2,5 Monaten 4000 Mal verkauft haben, in Summe hat mich dann doch auch negativ überrascht.
Ja, also ich meine, das sind natürlich Mindfactory-Zahlen und wir weisen zu Recht immer darauf hin, dass Mindfactory-Zahlen nicht für den gesamten Markt aussagekräftig sind, vor allem nicht weltweit, aber das ist ja nicht das einzige Anzeichen, dass das Ryzen 9000 da vor allem halt eben aus den Kreisen der Spielern nicht so unbedingt aus den Händen gerissen wird, AMD, und mag ja auch nicht verwundern, wenn man auf die Preise schaut und wenn man auf die Leistung schaut, die man da gegen einer vorherigen X3D-CPU bekommt.
Ja.
Und ich hatte ja sogar die Umfrage in meine News gepackt. Besitzt du einen Ryzen 7 5800 X3D? Und erstaunlicherweise, ich meine, klar, das ist natürlich eine News, die auch einen Titel schon AMD-Käufer und dann besonders auch Freunde der X3D-CPUs anspricht. Aber 34% haben gesagt, ja, ich habe einen 5800 X3D in meinem Betrieb, also ein Drittel der Teilnehmer hat einen 5800 X3D. Hallo, willkommen im Club. Ja. Weitere 3% haben gesagt, ja, sie hatten mal einen, und 15% haben gesagt, nee, aber eine andere X3D-CPU, und damit haben sogar knapp die Hälfte eine X3D-CPU im PC.
Ja. Ja, so, und jetzt hattest du, das war ja auch wieder Teil des oder Anstoß der Kritik in den Threads, aber letztendlich müsst ihr uns halt auch nachsehen, dass wir mal einen Titel auch so setzen müssen, dass mehr als nur die eh schon wissen, was drinsteht, gewillt sind, da mal drauf zu klicken. Während überall und insbesondere ja auch heutzutage über Smartphone ja nun wirklich noch ganz anders gebrüllt wird und die Seiten aber jeden Tag Millionen Klicks abbekommen und bei uns sind es keine Millionen Klicks. Wir werden unsere Werte nicht verraten, aber wenn der liebe Fabian mal einen Titel, der übrigens Fabian und nicht Florian heißt, Grüße an, ich habe seinen Namen vergessen. Aber
also, ich weiß aber, also da muss ich ganz kurz einschieben, das passiert mir schon als Schüler, ist mir das andauernd passiert, dass irgendwelche Lehrer mich dann Florian genannt haben oder so. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist der Name Florian so viel mehr verbreitet als der Name Fabian?
Ich möchte weiterhin über den X3D-Prozessor sprechen.
Ja, weil wir hatten auch einen Florian in der Klasse, aber den hat niemand Fabian genannt. Ja, okay. Ja. Also, der X3D-Prozessor der Titel dazu.
Ja, du hast ja gesagt, AMD ARM 4 wird für Neukunden 10% langsamer. Und natürlich bezog sich das nur für diejenigen, die sagen, ich möchte auf ARM 4 bleiben oder noch auf ARM 4 aufrufen, weil ich möchte halt weniger Geld ausgeben und trotzdem enorm viel Leistung haben und habe dabei für Spiele eben die X3D-Plattform im Blick. Und die müssen jetzt halt ab sofort auf den später veröffentlichten Ryzen 5 5700 X3D setzen, der ein bisschen niedriger taktet und auch ein 6-Kern-Prozessor ist und kein 8-Kern-Prozessor. Und auch das war dann wieder ein großer Diskussionspunkt in der Community. Denn so viel langsamer ist er ja nicht, aber es sind halt gemittelt über größere Testparcours ungefähr 10%. Geht die Welt davon unter? Nein, geht sie nicht. Es ist dann immer noch die zweitschnellste Gaming-CPU, die man sich auf ARM 4 kaufen kann. Aber man muss sie sich dann eben kaufen. Und zwar auch zu einem Preis, wo früher ja der 5800X3D schon mal gelegen hat. Und jetzt ist natürlich
niedriger also, sogar inzwischen. Ne? Das inzwischen nicht mehr. Man kriegt ihn inzwischen für gut 200 Euro oder so oder um die 200 Euro. Tiefstand des 5800X3D war so 250 Euro. Also er ist schon günstiger jetzt. Es ist nicht so, dass, also das war am Anfang katastrophal mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis, aber dann wurde der 5800X3D ja sukzessive teurer ab Sommer hinten raus bis zur Richtung Herbst.
Den 5700X3D, den gibt es jetzt für 199 Euro.
Ja, okay, genau. Und der wurde halt eben, der hat ja über 300 Euro gestartet sogar. Und der wurde dann aber immer günstiger. Also das hat sich dann irgendwann im Sommer hat sich das erledigt. Dann war der oder ist der jetzt auch immer noch aus Preis-Leistungs-Sicht dann auch die bessere Wahl.
Und ich muss mich noch korrigieren, auch wenn es ein 6-Kern-Prozessor ist, läuft der trotzdem als Ryzen 7. Das hatte ich gerade. Ja, das habe ich, glaube ich, neulich mal irgendwo falsch erwähnt. Ja.
Beim Titel hatte ich auch ehrlich gesagt gar nicht so unbedingt die Absicht zu sagen, boah, das muss jetzt aber knallen, da nehme ich mal irgendwas, was so richtig reißerisch ist. Ich hatte einfach nur, ich habe da ein bisschen rumgespielt, vielleicht hat das auch jemand beobachtet, als ich die News da angelegt habe und sie noch im Editor war, dass der Titel sich manchmal gewechselt hatte, weil es auch teilweise gar nicht so einfach ist, Produktbezeichnungen in so einen Titel reinzukriegen, wenn sie relativ lang sind. AMD Ryzen 5800X3D zum Beispiel, das ist ein relativ großer Klopper, deswegen dachte ich mir dann, okay, das packst du dann in den Kontext davor und danach dann irgendeinen Satz, der vielleicht verdeutlicht, warum das relevant ist, dass diese CPU jetzt am Ende ist und das ist das Ergebnis, also steht es da jetzt.
Insbesondere für AMD, und jetzt kommen wir mal zum Anfang dieser Diskussion um den eingestellten X3D-Prozessor zurück. Der hat AMD, er kam ja relativ schnell als, relativ spät, nochmal als Boost für ARM 4, und das hat ja mehr als gut funktioniert. AMD hat ja gesagt, ja, wir probieren hier mal was aus, so nach dem Motto. Und hat sie dann ja eingeholt bei Ryzen 7000-Vorstellung und dem sehr kostspieligen Wechsel auf ARM 5. Und könnte sie ja potenziell immer noch einholen, wenn es jetzt darum geht, einen potenziellen Wechsel auf 9800X3D nicht vorzuziehen. Insofern liegt ja schon nahe, dass sie sich von dem jetzt endlich mal verabschieden. Aber möglicherweise auch vom direkten Nachfolger. Denn der ist jetzt zuletzt auch ersetzt oder der ist ja zuletzt auch teurer geworden. Weil es,
ja, und zwar deutlich, um 100 Euro oder mehr. Ne?
Genau, weil es auf seinem alten Preispunkt, den er schon mal für ein paar Wochen hatte, auch nicht bei allen Händlern, aber wenn man auch einen Preisvergleich bei uns guckt, sieht man, er hatte mal so eine Delle bei 3,40, 3,30, 3,50. Da hockt ja jetzt der 7600X3D bei 3,30. Der hat ihn jetzt eingeholt. Die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, ist, oder den Platz eingenommen, die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, glaubst du, Fabian, und wie siehst du das, bereitet da AMD schneller den Wechsel vor? Haben sie jetzt eine kleinere 6-Kern-CPU lanciert, um da was zu haben, was eben nicht die 8 Kerne mitbringt und nicht den Takt des des Nachfolgers? Und sägen sie den eigentlichen Vorgänger der neuen Generation schneller ab? Den 7800X.
Gut, ich habe keine Glaskugel hier stehen, aber ich würde vermuten, es läuft diesmal so, ja. Also ich meine, diesmal haben wir ja halt die kleinere X3D-CPU ja schon viel früher am Start. Das ist aus einer betriebswirtschaftlichen Position auch absolut nachvollziehbar. Also wenn ich bei AMD da irgendwie das Sagen hätte, was die Produktpalette angeht, ich würde es wahrscheinlich aus einem finanziellen Antrieb ganz genauso machen. Das ergibt ja auch Sinn. Vor 2 Monaten inzwischen fast schon, hat mich noch ein Kumpel gefragt, hey, ich möchte mir hier für 1000 Euro meinen PC aufrüsten.
Ja.
Was soll ich denn machen? Der hatte einen 2700X oder nicht X. Mhm. Und da war die Wahl ja klar, ne? Okay, wir machen also da jetzt eine 4070 Ti Super rein und dann halt ein 5800X3D und that's it. Ja. Und dann habe ich aber auch gesehen, oh, der 5800X3D, ja, ein bisschen teuer geworden.
Ja.
Es wurde dann tatsächlich schon der 5700X3D. Mhm. Aber hätte er das paar Monate vorher gemacht, hätte er im Endeffekt für 50 Euro mehr auch 10% mehr Leistung bekommen. Und jetzt ist wieder die Debatte, ist er wirklich 10% schneller? Das sind dann natürlich 720p Benchmarks, weil man ein CPU-Limit erzielen möchte. Ja. Jetzt wird argumentiert, ja, aber man ist ja nie im CPU-Limit. Und ich sage doch, irgendwann ist man im CPU-Limit. Ja. Nicht jetzt. Aber wenn die Grafikrate immer schneller wird und die Spiele immer Anforderungen immer höher werden, dann ist das eine Sache von ein paar Jahren und dann ist man im CPU-Limit.
Ja, oder? Wir haben
dann,
beende dein.
Und dann hat man halt eben mit dem 800X3D hinten raus 10% mehr Leistung in ein paar Jahren, die einen dann vielleicht noch über eine Plattform rüberhiefen, wo man sonst zuschlagen müsste, weil man sonst sich wirklich hart im Limit befindet bei den Spielen. Also diese 10%, die werden irgendwann durchschlagen, wenn auch nicht jetzt in UHD.
Ja, und dann genau haben wir ja auch die Diskussion aktuell in jedem Techniktest. Wolfgang testet ja immer häufiger auch mit Upsampling, weil immer mehr Spiele, das ist ja wirklich ein absoluter Kassenschlager für Epic Games, die Unreal Engine 5. Also es haben ja ganz viele, da sind ja wirklich schon umgestiegen, aber auch Hersteller, jetzt auch zuletzt ja Halo, ne, die Studios hinter Halo, die gesagt haben, wir machen nichts Eigenes mehr, wir machen in Zukunft auch Unreal Engine 5. Und wie häufig hat Wolfgang da zuletzt, erstens, weil es dann auch sogar besser aussieht, aber auch, um auf spielbare FPS zu kommen, DLSS oder FSR oder das TSR eingeschaltet, was ja dafür sorgt, dass ich eher mit der CPU ein Thema kriege, denn um das noch nutzen zu müssen, letztendlich auf einem extrem niedrigen FPS-Niveau dann die FPS deutlich anzuheben, muss der Prozessor halt auch in der Lage sein, mir mehr Bilder vorbereiten zu können.
Ja, insofern, also die Renderauflösung wird halt reduziert, das heißt, man bewegt sich schon ein Stück weit Richtung CPU-Limit.
Richtig.
Ja. Also da dann zu sagen, diese 10%, ja, die kommen in Spielen eh nicht durch und es sind offensichtlich 10%, weil man 10% an Takt anbüßt, das trägt nicht weit genug, irgendwann wird es so sein.
Und am Ende ist jetzt eh nichts daran zu ändern, dass der 5800X3D vom Markt genommen wurde. AMD hat ihn, finde ich, verdammt lange laufen lassen. Also ich hätte auch, weil sie haben sicherlich gewusst, was für ein Problem sie damit kriegen, schon beim Wechsel auf ARM 5.
Ja, ja.
Sie haben den aber nicht direkt wieder vom Markt genommen, weil es auch eine Cash-Cow gewesen ist, weil sie auch, die werden gut verdient haben zuletzt an dieser CPU, aber auch noch auf Kunden, die dann komplett erstmal in ARM 4 eingestiegen sind. Aber jetzt.
Und ich glaube, das wollen sie halt verhindern. Also, dass Kunden jetzt noch in ARM 4 einsteigen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mich jetzt auch jemand gefragt hätte vor ein paar Monaten, hey, Gaming-PC, 1000 Euro. Ich bin da einfach tendenziell jemand, der sagt, okay, die Hälfte hauen wir für die Grafikkarte raus.
Ja.
Weil alles andere verlierst du halt Leistung. Ne? Die Grafikkarte macht da halt in dem Bereich deutlich mehr als die CPU. Und dann wäre halt auch nur ARM 4 übrig geblieben, weil sonst für 500 Euro kriegst du, also das wird schwierig, ne? Mit ARM 5. Und das wird jetzt langsam halt schwieriger, dass man noch neu einsteigt in ARM 4. Das wollen sie nicht mehr.
Wo wir dann auch diese Woche noch mal kurz beim Ryzen 7 9800X3D, wenn er dann so heißen wird, sind. Denn du hast es gerade schon gesagt und wir beide glauben, dass der 7800X3D dieses Mal jetzt nicht drei Generationen noch mitmacht, sondern vielleicht eher vom Markt verschwinden wird oder zumindest. Ja, also er ist ja schon mal deutlich teurer geworden.
Das hat ja, das wollte ich gerade sagen, das Problem wäre ja eher da, wenn diese CPU jetzt halt noch bei 300 irgendwas rumkrebsen würde, aber sie ist ja schon über 100 Euro teurer geworden, was auch, denke ich, schon ein Fingerzeig ist auf den 9800X3D, denn der wird dann ja nicht zum gleichen Preis des.
Dann müsst ihr ihn ja wirklich sofort ersetzen. Und da gab es jetzt ja neue Gerüchte, und zwar das Gerücht, dass der vorgestellt wird von AMD, nachdem es zuletzt ja schon hieß, oh, der kommt früher als gedacht. Nächste Woche Freitag, am 25. Oktober, das wäre ein Tag nach dem Marktstart von Intel Core Ultra 200S Series 2 sonst was Gedöns. Und dann Anfang November. November direkt auf den Markt kommt. Also es wird ja selbst AMD, selbst Intel geht ja davon aus, dass sie in Spielen im CPU-Limit den alten 7800X3D nicht schlagen können werden. Und dann wäre es für AMD natürlich ein gefundenes Fressen, eine noch etwas schnellere CPU direkt einen Tag später anzukündigen mit Benchmarks im Vergleich zu Core Ultra und in ausgewählten Spielen, wo dann wahrscheinlich keins Intel APO Advanced Performance Optimization nutzt, im Gegensatz zu den Intel Benchmarks. Und egal wie viel schneller der 9800X3D im Vergleich zum 7800X3D sein wird, sie können ja da nur gewinnen in dem Moment.
Ja.
So, und dazu gab es jetzt ja auch nochmal neue Gerüchte, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Und zwar gab es ja Bilder von MSI-Präsentationen, die niemals für die Öffentlichkeit gedacht gewesen sind. Stand auch fett drauf, aber sie sind trotzdem in die Öffentlichkeit gekommen. Über eine Quelle, die das eigentlich gar nicht wollte. Also es war gar kein Leak, der gewollt war, denke ich mal, sondern wirklich aus Versehen. Und da hat der 9800X3D gegenüber dem 7800X3D ja nur 2, 4 oder 11-13%, glaube ich, zugelegt, je nach Spiel. Und da war dann ja wieder der Tenor schnell, naja, Zen 4 zu Zen 5 oder Zen 5 zu Zen 4 hat ja quasi schon nichts gebracht und X3D bleibt X3D, was soll denn da noch bei rumkommen? Am Ende legt er halt auch nur so 2-4% zu. Und da habe ich mir jetzt nochmal angeguckt, was wir im Sommer, wir hatten ja letztendlich da am Ende zwei Gaming-Testparcours, wir hatten den im großen Artikel von Volker und Wolfgang hat sich die CPUs ja dann nochmal parallel geschnappt und nochmal ein paar andere Benchmarks sehen, wo er wirklich weiß, da geht es nur noch krasser um den Prozessor geschnappt. Und da hatten wir ein FPS-Wachstum vom 750x auf 959x von 8%. Also jetzt nicht nur 2-3%. Vom 76x auf 96x waren es 6% und vom 77 auf den 97 waren es 5%. Wobei da war ja noch das Thema, der ist ja manchmal in der TDP limitiert gewesen mit seinen 65 Watt. Das hat ihn ja teilweise auch in Spielen eingeholt. So, also es sind 2 oder 4% sind es eher nicht im Durchschnitt. Ich würde eher sagen, 6 bis 8% kann man schon von Zen 4 auf Zen 5 erwarten. Und selbst wenn der X3D-Cache jetzt nicht besser geworden ist, die sehen wir auf jeden Fall. Wäre natürlich ein kleiner Schritt mit unter 10%. Aber dann hat es ja zuletzt die Gerüchte gegeben, die ja auch schon mit Cinebench Single-Core-Durchlauf-Ergebnissen und auch Multicore, das soll uns jetzt erstmal nicht, der maximale Multicore-Volllast soll uns erstmal nicht bewegen, mit Single-Core-Ergebnissen untermauert wurden, dass der neue X3D wohl nicht mehr gegenüber einer vergleichbaren Non-X3D-CPU im Takt einbüßt, was er ja zuletzt immer getan hat. Und damit müsste ja noch mal ein bisschen was gehen.
Also natürlich um die 10% sogar, ne? Also es waren noch häufig,
ja, genau, der
7, 4,8 GHz waren es 4,4 oder so.
Ja, der 77X, der hatte 5,4 Single-Core-Turbo und der 78X3D hatte 5,0, also 8-9% weniger. Und jetzt wird vom 98X3D, wenn diese Single-Core-Ergebnisse zutreffend sind, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass er wie der 9700X in Single-Core Benchmarks, ich sehe ihn hier gerade nicht, da ist er ja 5,5, 5,4 Gigahertz holt und das wären ja 400 oder 500 Megahertz und damit die von dir angesprochenen 10% mehr. Und dann müsste ja da ja rein über den Takt auch noch was gehen. Also selbst wenn der X3D-Cache nichts bringt, wobei in dem Fall müsste das ja auch über den X3D-Cache gekommen sein, weil das war ja bisher immer das Problem, dass der das nicht verkraftet hätte, dass man ihn mit diesen Taktraten fährt. Ja, deswegen, was glauben wir? Was glaubst du? Ich habe gesagt, 10-15% sollte da schon drin sein.
Ist das, ja, dem würde ich mich anschließen.
Und ist das jetzt ein gigantomanischer Schritt? Nein. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der 78X3D verschwinden wird, weil der neue nur 2% schneller ist, aber man ihn trotzdem zum höheren Preis verkaufen möchte.
Nee, also ich würde schon davon ausgehen, dass diese Entwicklung, die wir beim Preis gesehen haben, beim 7800X3D, wirklich der Tatsache geschuldet ist, dass AMD sich da, also die haben da ja ein Stein im Brett, ne? Also Intel schafft es, also sie sind ja Intel dann inzwischen wirklich, was die Gaming-Leistung angeht, mehr als eine Generation voraus. Man könnte inzwischen argumentieren, dass Intel der Underdog ist.
Warten wir die Benchmarks und dass
AMD ab da langsam eine sehr bequeme Stellung hat, die man dann auch ein bisschen ausspielen kann. Ich vermute, das wird auch relativ teuer werden dann. Sonst hätte die Preisentwicklung beim 7800X3D wenig Sinn ergeben. Und mittelfristig wird er dann garantiert vom Markt verdrängt. Und dann gibt es auf ARM, auf ARM 5 sind wir dann ja trotzdem noch. Aber dann gibt es dann halt bei Ryzen 7000 nur noch 6 Kerne mit X3D. Und wer die 8 oder mehr will, der muss dann halt Richtung Ryzen 9000 greifen. Aber ich habe es ja gerade auch schon angesprochen, hier aus Versehen. Ich glaube, auf der Plattform ist es dann nicht so schlimm, weil es ein und dieselbe Plattform ist.
Ja.
Also es ist ja beides ARM 5.
So, aber von Interesse ist das alles ja nächstes oder übernächstes Jahr nur noch, wenn wir überhaupt noch auf x86 spielen am Windows Gaming PC. Und damit dem so bleibt, aber natürlich nicht nur im Gaming PC, sondern auch und insbesondere im Serverumfeld und Workstations und ja auch im Office-Umfeld, wo die großen x86 CPU und Architektur, Mainboard und PC-Notebook-Hersteller ihre große Kohle machen, haben die sich jetzt zusammengeschlossen. Und zwar haben am Dienstagabend unter der Schirmherrschaft von Intel und AMD hat sich die x86 Ecosystem Advisory Group gegründet. Und mit vertreten sind da Dell, HP, Broadcom, Google Cloud, Microsoft, Oracle, Meta, Lenovo, Hewlett-Packard Enterprise, Red Hat Und Broadcom hatte ich, glaube ich, noch nicht genannt.
Doch, aber hast du es zu
Ja.
Microsoft schon genannt?
Dann hatte ich die noch vergessen. Also
Oder du hast sie
wirklich.
genannt und ich habe es überhört. Aber dass Microsoft dabei ist, finde ich beachtlich.
Ja, namhafte Größen, die sich ja was zur Aufgabe gemacht haben, Fabian. Neue Produkte vorgestellt haben sie ja nicht.
Ja, man will halt so ein bisschen Markenbotschafter für sich selbst und das x86-Ökosystem sein, denke ich. Das sind ja alles Firmen, die irgendwo auf x86 setzen, weil sie es entwickeln oder weil sie bisher mit ihren Produkten darauf angewiesen sind. Und x86 ist ja eine sehr breite Plattform, eine Plattform mit sehr vielen Möglichkeiten, die man hier vielleicht koordinieren möchte. Im Endeffekt, das hat Frank ja in der News auch eingeordnet, geht es wohl darum, dass man sich ein bisschen zusammentut gegen ARM und gegen Qualcomm auch damit ein Stück weit. Vielleicht auch gegen Nvidia, weil die sind ja auch nicht mit dabei. Klar, sie haben ja auch nichts x86, was CPUs angeht oder so im Angebot und nutzen das auch nicht. Ich denke, das ist schon so eine Art, ja, ne, der Feind, die Feinde meiner Feinde
Verteidigungsbündnis.
sind mein Freund oder so. Wie geht der Spruch? Der Freund meines Feindes ist mein. Nee.
Der Feind meines Freundes ist auch. Ich weiß es
Mein
nicht.
Feind? Ja, aber das meine ich ja nicht. Ich meine es ja andersrum, ne? Also.
Ja, und es geht vor allen Dingen auch um das Software-Ökosystem. Denn da haben wir natürlich die letzten Jahrzehnte teilweise wahnsinnigen Wildwuchs erlebt. Jeder Hersteller hat seine eigenen Befehlssätze im Rahmen von x86 umgesetzt. Jeder Hersteller arbeitet deswegen auch, um seine Software bestmöglich zu optimieren. Und das hatten wir zuletzt ja wieder bei allen möglichen Server-CPU-Benchmarks, wo sich dann immer gegenseitig vorgeworfen wird, dass der falsche Compiler zur Verwendung gekommen ist, der
Ja.
überhaupt nicht optimiert wurde. Denn auch wenn das alles x86-Prozessoren sind, kommt es halt schon darauf an, wie man sie mit welchem Code letztendlich anspricht und ob man sie perfekt ansprechen kann.
Ja,
Und
also genau, also AMD und Intel CPUs, die arbeiten halt durchaus unterschiedlich und ne? Die machen unterschiedliche Dinge mitunter. Als Endkunde merkt man das idealerweise halt nicht, aber manchmal dann halt eben schon und das ist dann immer sehr, sehr unglücklich.
als Entwickler merkt man es, als Hersteller von Systemen, Workstations, insbesondere aber auch Großrechnern, die ja aktuell auch wieder als Supercomputer oder AI-Rechenzentren in aller Munde sind, merkt man es eben auch. Und die Firmen merken es deswegen eben in Summe auch, dass sie da was tun müssen. Und ich frage mich ja, inwiefern da auch etwas am Horizont steht oder die da eine große Gefahr sehen. Jetzt hast du schon gesagt, Nvidia macht da nicht mit, weil sie haben ja x86-mäßig nichts. Das ist richtig. Bisher haben sie GPUs und ARM-CPUs.
Die GPUs sind für x86-Systeme, aber
Ja.
sie gehen ja sehr stark in die, ich meine, sie wollten ARM ja aufkaufen
Für 40
und
Milliarden
sie haben ja selber
US-Dollar.
die Cray-CPUs auf ARM-Basis.
Und es
Sagen
gibt.
wir jetzt ARM, sagen wir ARM, ich glaube, die Debatte hatten wir schon mal.
Ja, und der CEO Jensen Huang hat ja dieses Jahr auch schon mal irgendwo in einem Interview in einem US-Sender gesagt, wenn es darum geht, auch im AI-PC stattzufinden, so wie ihn Microsoft definiert hat, an dem Punkt damals, dann soll er nächstes Jahr wiederkommen. Oder hatte das der
War das nicht?
AT-CEO gesagt?
Ja, genau. Das war irgendein anderer CEO, der da irgendwie versucht hat, einen lustigen Einwurf zu machen. Ich glaube, das hat Jensen dann gar nicht unbedingt gefallen, dass das jetzt da schon vorweggenommen würde. Er hat gelächelt und genickt oder so.
Und da bin ich ja schon gedanklich den halben Weg gegangen zu Nvidia macht irgendwann so ein Apple-Ding. Also, was stört denn aktuell auf der Qualcomm-ARM-Windows-Plattform? Ja, dass nicht alles läuft, aber das ist nun wirklich inzwischen, außer bei dieser ganzen Spezialsoftware, wo aber gerade dann die x86 Group wieder ein Riesenargument für sich hat, auch wenn das alles Legacy-Probleme oder Themen sind, ja, die werden halt aktuell einfach nur da angegangen. Also das mal außen vor, ist es natürlich auch das Thema Gaming, da war das ja sofort tot, ja, weil es gibt keine Qualcomm-Geräte, die auch eine fette GeForce haben und Qualcomm selber hat zwar vorher groß getrommelt, aber das ist ja wirklich das, wo es am meisten enttäuscht hat. Akkulaufzeit super, CPU-Leistung super, GPU-Leistung war halt schlecht und die Inkompatibilitäten zum Haare raufen in dem Zusammenhang. Und ja, für Nvidia gibt es einfach so viele Argumente, in Zukunft mehr mit ARM zu machen. Sie machen es schon im Server auf ihren Grace Blackwell Boards und auch schon mit Grace Hopper haben sie es ja. Grace Hopper war, glaube ich, die erste Generation, ne?
Ja.
dann, okay, das Nintendo SoC Tegra, das ist jetzt, glaube ich, nicht so das Riesending. Aber ich sehe da so viel mehr Ansatzpunkte, auch generell im Server zu sagen, warum immer noch ein Xeon nehmen, x86 und mit der GeForce kommen. Ja, wir haben die eigene Lösung. Warum Gaming-Notebooks mit Ryzen oder Intel und im Endeffekt kaufen die doch eh alle nur wegen der GeForce? Ja, da kann ich doch selber meine eigene Plattform reinpacken, die dann auch optimal aufeinander abgestimmt ist.
Und sie haben inzwischen die Marktmacht dafür, sie haben das Geld dafür, sie haben die Mannstärke dafür. Ob das jetzt nächstes Jahr schon irgendwie wirklich dann, ne, aber ich bin mir auch sicher, dass sie daran irgendwie arbeiten werden. Mhm. Es wäre fast schon dumm, das nicht zu tun.
Ja, und Nvidia könnte da wirklich wie so der Elefant in den Porzellanladen reinmarschieren. Und wenn man da jetzt nicht irgendwann mal wirklich aufpasst, und Qualcomm ist ja auch schon mit einem Fuß über die Türschwelle, jetzt wird das aktuell wieder ein bisschen belächelt, aber erstens bleiben dann wirklich nochmal die Verkaufszahlen abzuwarten. Und ja, die sind alle im Preis gefallen, aber die waren ja auch absurd teuer. Also das ist auf jeden Fall nicht aufgegangen jetzt erstmal am Anfang. Aber da kommt demnächst wahrscheinlich jetzt mal schon die nächste Generation Kerne. Das ist die Ketchup-Flasche ist auf, sie steht auf dem Kopf, noch kommt nichts. Aber irgendwann vielleicht dann doch. Die Frage ist, ob es dann kommt, bevor die Flasche ausgetrocknet ist. Aber ich denke schon, da müssen sie sich jetzt alle mal am Riemen reißen.
Ja, zu dieser Metapher werden wir zurückkommen, meine ja. lieben Damen und Herren.
Ja, also ich denke schon, gewichtige Botschaft diese Woche. Und ich glaube, es zielt eben nicht nur auf Qualcomm, was die jetzt aktuell im Notebook machen, sondern die sehen da größere Themen fürs x86-Umfeld auf sich zukommen. So, Fabian, Life is Strange, wir haben schon so lange nicht mehr über Techniktests von Spielen gesprochen. Im Sommer gab es auch eine Sommerpause, auch andere Themen danach aufzuarbeiten. Wir haben viel über Spiele gesprochen auf der Gamescom, aber jetzt ist ja wieder Spiele-Techniktest-Hochsaison. Wolfgang war neulich im Urlaub, hat viel nachgeholt. Pünktlich zum Start oder fast pünktlich zum Start kam jetzt aber diese Woche sein Bericht zu Life is Strange Double
Exposure. Ja, das ist jetzt ja wieder die Frage Start, ne? Also ja, das wollen wir bei dem Spiel direkt wieder vorwegnehmen. Da hat sich Square Enix ja mal wieder eine absolute Sauerei überlegt und das Spiel für 80 Euro zwei Wochen früher auf den Markt geschmissen.
Ja, den Anfang.
Den Anfang. Es gibt 5 Kapitel. Mhm. Das ist bei Life is Strange ja häufig so, dass wir verschiedene Kapitel haben. Und die ersten beiden, die darf man, wenn man die Rip-Off Edition.
Ja, Digital Deluxe. Und, ja, irgendwie so heißt sie wieder, ne?
Man hat irgendwie ein hässliches Outfit, das man Max anziehen kann. Es gibt Exclusive Cat Content, auf den bin ich sehr gespannt. Und man darf halt zwei Wochen vorher spielen. Für 80 Euro.
Aber eben nur die ersten zwei Kapitel.
Die ersten beiden Kapitel. Und ich glaube, der Rest kommt dann für, was ist der normale Preis? 60 oder 50?
Genau,
und
den Rest darf man dann spielen, wenn alle anderen für die 50 Euro Basispreis in zwei Wochen direkt alles spielen dürfen.
Genau, ja. Also
man darf zwei Wochen früher spielen, aber auch noch nicht alles. Der Leumund sagt, weil das halt auch alles noch nicht fertig ist.
Aber und das würde ich auch so unterschreiben. Also ich bin eigentlich, wir hatten das Spiel ja besprochen, das Game schon so ganz bisschen, als es vorgestellt wurde. Ja. Da hatte ich ja schon gesagt, ich bin ein großer Fan der Serie. Vor allem halt vom ersten Teil und vom Prequel Before the Storm auch noch. Und dann kam Life is Strange 2 und das war so, ja, gut, aber halt nicht so gut. Und das Gleiche gilt auch für Life is Strange True Colors. Und jetzt dann halt wieder mit Max. Da waren die Erwartungen natürlich, naja, ganz ehrlich, die Wünsche waren hoch, die Erwartungen nicht so. Und
wie hat es dir gefallen?
Und nicht ganz fertig, da würde ich absolut zustimmen. Ich finde, das merkt man an verschiedensten Stellen und Ecken, dass es noch nicht ganz fertig ist. Das im Grafikmenü vor allem, das ist eine Katastrophe.
Das hatte Wolfgang auch so rausgestellt, ne? Also, dass das auch Kleinigkeiten sind, ne? Dass es das einfach nicht übernimmt oder doch übernimmt und dann aber nicht angezeigt übernimmt.
Wenn man, also es gibt ja anscheinend kein TLSS und kein FSR.
Ja.
Und das ist ja schon mal, also ich verstehe es nicht. Es ist ein Spiel in der Unreal Engine 5.
Das ist quasi
im Herbst 2024. Wie kann man da keinen DLSS oder FSR einpacken? Verstehe ich nicht. Aber es gibt immerhin TSR. Okay, also heißt, alles halb so
heißt
wild.
Heißt das denn inzwischen so? Weil,
es heißt, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber es ist absolut nichtssagend bezeichnet. Und es würde auch einem nichts helfen, wenn sie schreiben würden, was es ist. Denn man kann das einstellen mit einem Slider. Und bei diesem Slider ist weder links noch rechts markiert, was man da eigentlich einstellt. Man weiß nicht, ist links jetzt hoch oder niedrig und bei was überhaupt hoch und niedrig. Und man kann diesen Slider, ich dachte zuerst, das ist ein Bug, ich habe nochmal mit Wolfgang gesprochen, man kann den Slider nur bis zur Hälfte schieben und dann ist Ende. Der ist dann zur Hälfte voll, aber man kommt nicht weiter.
Weil aber er nee, vermutet, Wolfgang meint, dann das ist halt so. Aber ja, es ist
Hanebüchen. So, und wenn man dann irgendwas einstellt bei diesem Slider und dann auf Übernehmen drückt, dann ja, dann wird das leider natürlich resettet und man sieht nicht, was man eingestellt hat, weil konsequenterweise ist das ist ja nur logisch. Ne? Also, so. Ja. Ich weiß es nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Es fehlen noch Einstellungen wie Field of View, was mich dann direkt wieder stört, wenn ich da am Spielen bin, ich habe dann halt immer das Gefühl, dass da läuft irgendjemand mit einem riesigen Teleobjektiv 10 Meter hinter meiner Person hinterher und ich sehe nichts, aber ja. Okay. Ich habe es dann gespielt. Das Gefühl, dass es noch nicht ganz fertig ist, das hat sich im Spiel dann auch fortgesetzt, weil ich ziemlich viele Grafikfehler hatte. Jetzt nichts unfassbar Schlimmes, aber es flackern extrem viele Dinge. Mhm. Vor allem ihre Haare, also Maxes Haare, die sind häufig ich weiß auch nicht, so ein Disco-Modus. Dann sind sie plötzlich weiß, dann sind sie schwarz, dann sind sie alle Farben dazwischen. Mhm. Aber halt nicht dunkelbraune und Objekte flackern. Häufig, wenn man in eine neue Szene reingeht, muss man erstmal ein paar Sekunden stillstehen, bis sich das alles beruhigt hat, was da alles am Flackern ist. Und Wolfgang meinte dann, ja, es wird wohl ein bisschen besser, wenn du dir bei der Renderauflösung nochmal rumspielst. Das habe ich gemacht, aber es wurde ehrlich gesagt nicht besser. Naja.
So, und wie zufrieden warst du denn auf deiner 4080 mit der Performance für das, was du zu sehen bekommen hast?
Da kann ich ehrlich gesagt gar nicht unbedingt was Negatives sagen. Meine 4080 ist ja auch keine normale 4080, weil sie ja sie ist ja in Fesseln gelegt. Sie darf ja nicht mehr als 250 Watt. Sie würde ja gerne, aber sie darf nicht. Das heißt, ich habe da sowieso ein bisschen weniger Leistung, als man das vielleicht erwarten würde so auf einer 4080. Nichtsdestoweniger habe ich dann in UHD trotzdem alles mal auf Ultra gestellt, wie man das natürlich so macht. Alles andere wäre ja auch infantil. Ja. Und dann wusste ich ja am Anfang auch gar nicht, wie ich das Upscaling jetzt da einstellen soll, weil also habe ich es nicht eingestellt. Ich habe es einfach gelassen, wie es ist. Ich glaube, es war dann tatsächlich auf nativ oder, naja, nativ ist das ja alles aber weil da ja sowieso eine Kantenglättung drüber kommt, die temporal arbeitet. Aber, also nativ ist nicht, aber es lief. Also ich habe jetzt keine Benchmarks angefertigt, aber es waren 60 FPS oder so um den Dreh, meistens mehr. Also das hat tatsächlich funktioniert und ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass das Spiel, es ist nur eine AA-Produktion, ja, aber es ist grafisch, gerade weil es ja auf die Unreal Engine 5 dann setzt, kann es ja grafisch quasi nicht schlecht sein. Also es ist ja fast eine sichere Bank. Es hat dann auch ja, Software-Raytracing drin. Lumen ist jetzt nicht die beste Implementierung, die ich je gesehen habe, aber es ist okay. Es passt. Ich würde sagen, es ist kein High-Performer, was das angeht, aber es ist jetzt auch keine Katastrophe.
Ja, Wolfgang hat sich am Ende dazu entschlossen, TSR, was allem Anschein nach hinter diesem Resolution-Scaling, Auflösungs-Skalierungs-Slider steckt, je nach Auflösung leicht einzusetzen. So ist er dann auch in seiner Benchmark-Szene, aber er sucht sich da ja immer Szenen, die erstens die GPU fordern, weil hier geht es ja meistens dann eher um den GPU-Aspekt als den CPU-Aspekt. Denn leider Gottes muss man auch weiterhin sagen, dass erstens dauert es halt unfassbar viel länger, CPUs zu wechseln als Grafikkarten und dann erwischt dann ja in den meisten Spielen auch weiterhin nach der fünften CPU in 24 Stunden irgendein DRM. Insbesondere zum Anfang, das wird ja mittlerweile oftmals dann später rausgepatcht, aber gab es ja neulich auch wieder Studien, dass die ersten 4 Wochen da halt einen signifikanten Unterschied machen sollen. Was so die Piraterie und das
ganze Thema definitiv.
An. Ja, und danach. Nach 4 Wochen muss man alle, die es gekauft haben, nicht mehr gängeln und die anderen entscheiden sich so oder so dafür, es noch zu kaufen oder eben haben sich längst dazu entschieden, es nicht zu kaufen und trotzdem zu spielen oder gar nicht zu spielen. Und er hat es dann ein bisschen genutzt, TSR in allen Auflösungen, war schon, ja, ob der Performance jetzt nicht angetan, weil es schon ordentlich Leistung braucht, aber...
Ja, Unreal Engine 5, ja.
Ja, und... Das heißt, ich dachte, du hättest vielleicht ein bisschen mehr gemeckert. Du bist ja auch jemand, der sehr viele FPS braucht. Und offensichtlich warst du dann
noch. Also bei so einem Spiel, also das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Ego-Shooter oder ein Rhythmusspiel oder sowas. Also es ist Third-Person-narratives Adventure. Da sind 60 FPS oder sowas um den Dreh. Das finde ich da, ist okay. Mhm. Ja. Meckern kann ich. Soll ich in die Lore einsteigen? Soll ich in das Fandom reingehen und dir genau erklären, warum das neue Spiel eine Katastrophe oder ein Schlag ins Gesicht aller Fans ist? Weil das ist ungefähr der Tenor im Subreddit.
Du hast es mir neulich schon, klang es schon an, aber bitte, ja, auch dieses, wir können ja mal in die Blase reinstechen.
Life is Strange 1 ist ja highly regarded. Also ja. Nicht nur in der Community, sondern 97% positive Wertungen auf Steam. Das muss man erstmal schaffen. Es gibt halt das Remaster Cash Grab, das nicht so ganz, aber das ist ja ein inzwischen fast 10 Jahre oder um die 10 Jahre alt, ist aber halt sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Das Vorzeigespiel weiterhin des Life is Strange Franchises und das mit der größten Fanbase. Und sehr elementar in diesem Spiel war ja die dynamische Beziehung zwischen Max, also der Protagonistin, und der Kindheitsfreundin und dann halt jetzt Freundin, wenn man so möchte, Chloe. Und man konnte sich am Ende dann ja, Achtung, vielleicht ist das jetzt ein Spoiler, aber das Spiel ist 10 Jahre alt, man konnte sich am Ende dafür entscheiden, dass man mit dieser Freundin durchbrennt und alles andere in den Ruin gehen lässt oder dass man die Freundin sterben lässt, aber dafür dann halt den Heimatort rettet.
Ja.
Und in der Community gibt es nur eine richtige Entscheidung. Ja? Also sie lebt ja in Das Ganze spielt ja in Arcadia Bay. Und Arcadia Bay wird dann halt verwüstet und platt gemacht, aber man fährt mit Chloe da raus und der Rest ist dann halt Fantasie des Fandoms, was die beiden dann noch so alles anstellen und treiben und wie das Ganze weitergeht mit deren Liebesgeschichte. Und da hat Deck Nine Games, also der Entwickler der Life is Strange Teile, die keine Zahl im Namen haben, nicht Life is Strange 1 und auch nicht 2, sondern halt Before the Storm und
Double Exposure.
Und davor halt True Colors. Mhm. Die IP gehört ja Square Enix, aber ursprünglich wurde das ja von Dontnod, einem französischen Entwickler, hervorgebracht, die seitdem dann aber halt andere Spiele in die ähnliche Richtung machen. Aktuell arbeiten sie ja an Lost Records, was ich angespielt hatte. Da gab es auch einen Artikel zu bei uns. Und Deck Nine Games haben im Vorfeld zu diesem Spiel gesagt, ja, sie werden alle Entscheidungen der Spieler respektieren. Na, egal, wie man Life is Strange 1 gespielt hat, in diesem Sequel hier wird das gebührend berücksichtigt. Und ja, man wird dann am Anfang einmal gefragt, wie hast du dich damals entschieden? Und dann kommt aber relativ schnell ein, ja, aber egal, wie du dich entschieden hast, danach ist nämlich das passiert und deswegen ist das sowieso vollkommen irrelevant. Und all das, was die Fans sich haben eventuell ausgemalt, was da hätte passieren sein können, ist...
Also quasi zwei Spiele in einem, allein schon, weil diese Entscheidung so gravierend gewesen ist.
Das haben sie nicht gemacht, ja. Und das merkt man in diesem Spiel auch andauernd. Man hat häufiger mal eine Situation, wo man sich dann in einem Dialog entscheiden kann, nämlich jetzt die Antwortmöglichkeit oder nämlich die Antwortmöglichkeit. Häufig muss man sich zwischen zwei Extremen entscheiden und es gibt keinen Mittelweg. Das ist ein bisschen unelegant. Und dann habe ich ein bisschen rumprobiert, was gar nicht so einfach ist in diesem Spiel, wenn man ja nicht mehr die Zeit zurückspulen kann, so wie im ersten Spiel, wo es ja sehr einfach war, verschiedene Dialogoptionen auszuprobieren, weil man einfach zurückgegangen ist und dann wusste man mehr über die Konversation und hey, hier ist auch noch eine dritte Option, die ist neu, das war ja ein sehr schönes System, das geht hier nicht mehr, man kann das nicht, also muss man neu laden und weil das Spiel selbst denkt, wissen zu können, wann man am liebsten speichern würde und den alten Speicherstand dann auch einfach überschreibt, ist es ein bisschen fummelig, da rumzuprobieren, aber mein Takeaway ist, man kann eigentlich in den allermeisten Fällen anklicken, was man will. Am Ende wird das Ganze sowieso wieder eingefangen und in genau die Richtung gelenkt, die Story gerade haben will. Das heißt, da wird eine Wahlfreiheit suggeriert bei den Antwortoptionen, also so ein Rollenspielaspekt halt eben.
Ja.
Aber der nur vermeintlich ist, der gar nicht da ist. Und darauf aufbauend ist das erste Kapitel, das ich jetzt komplett gespielt habe. Ich bin nur ein Stück weit ins zweite gekommen. Das ist sehr platt. Da passiert nicht unbedingt viel. Und es lebt, würde ich behaupten, eigentlich ausschließlich davon, dass einem diese Person schon von vornherein ans Herz gewachsen ist, wenn man den ersten Teil gespielt hat. Und wenn man all die zahlreichen Anspielungen an den ersten Teil, und die gibt es, das ist schön, dass man die kennt. Aber wenn man mit dieser Protagonistin jetzt nichts anfangen kann, wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat, dann weiß ich wirklich nicht, wie das überzeugen soll. Es ist keine Katastrophe, aber es hat jetzt schon, man würde ja davon ausgehen, die Leute, die sich diese 80 € Rip-Off-Edition kaufen,
Die machen
das
das
sind
sehr
die
bewusst.
Hardcore-Fans, die haben Bock auf das Spiel, die sind interessiert am Spiel und es ist jetzt schon das am schlechtesten bewertetste Life is Strange auf Steam.
Gut, aber das sind ja auch die Hardcore-Fans, die sich
Ja,
darüber
das kann andersrum
aufregen,
sein,
ne?
ne? Normalerweise sieht man halt den Effekt so, dass Steam-Spiele da sehr hoch anfangen, wenn die Hauptkörperschaft zugegriffen hat und dann geht es mit der Zeit runter.
Ja, gut,
Teilweise
aber
so wie bei
hier, ja.
Starfield. Aber ich habe auch mit Wolfgang noch drüber gesprochen, der meinte auch, also Life is Strange 1, das Niveau, kannst vergessen, hat's nicht. Man bekommt ungefähr das, was halt in True Colors ist, plus bisschen Fandom-Verärgerung. Wo es dann auch wieder schon Berichte darüber gibt, okay, wer ist jetzt schuld? Ist Deck Nine schuld? Oder hat Square Enix da irgendwelche Vorgaben reingekrätscht, weil, oh Gott, in die Richtung will ich jetzt gar nicht gehen, weil, aber das ist kontrovers. Es wird diskutiert in der Community und zwar auch nicht unbedingt positiv. Und ich bin jetzt trotzdem gespannt, wie es weitergeht. Ich werde es auch weiterspielen. Es ist kein Totalausfall, aber man darf halt wirklich nicht damit rangehen, dass man sagt, wird Life is Strange 1 auf dem Niveau von
Ja,
Life is Strange 1
und
weitererzählt. Das passiert nicht.
ich habe mich anders entschieden als mein Kumpel und wir werden zwei vollständig andere Spiele irgendwie erleben, weil die Entscheidungen von damals halt wirklich in zwei Strängen
Naja,
weitergeführt
also,
werden.
man bekommt schon immer wieder vorgesetzt, wie man sich entschieden hat. Das wird einem immer irgendwie wieder, also man kann auf so ein Spiel halt auf sein Handy zugreifen, auf sein Journal und auf Erinnerungen und so. Wie auch in den vorherigen Life is Strange immer. Und da wird es einem halt dauerhaft wieder reingedrückt, wie man sich entschieden hat. Aber teilweise auch so, dass es sich sehr unsatisfying, unbefriedigend, haha. anfühlt und auch so, dass es wirklich banal beiläufig ist. Also auf die Handlung dieses Spiels hat es keinen Einfluss. Es ist eigentlich komplett egal.
Dann lass uns mal zum zweiten Titel, auf den wir heute noch kurz eingehen, kommen. Handlung,
Ach so,
MechWarrior
also
5.
ich, ganz kurzer
Ja.
Disclaimer, ne, bezieht sich auf Staff, auf die
Ersten zwei Kapitel.
erste und teilweise die zweite Episode. Es kann natürlich sein, dass mit der dritten Episode sich alles ändert. Das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht.
Episode Story, MechWarrior 5 Clans. Seit gestern Abend verfügbar mit Einzelspielerkampagne. Du hast, glaube ich, noch nicht reingeguckt in den Artikel. Ich würde dich bitten, das mal zu tun und gleich auf die Benchmarks zu springen.
Also so wie jeder normale Leser.
Ja, gerne auf UAD umschalten und ich sage dir, es ist alles
Das ist immer das
nativ.
Erste, was ich
Ja,
mache.
es ist alles nativ. Es ist ein Unreal Engine 5-Spiel, es sieht schick aus. Gerade die Schlachten oder die Gefechte, sagt Wolfgang, da ist schon wirklich einiges zu sehen. Das macht schon was her, aber es ist jetzt auch nicht der Titel, wo man sagt, okay, das habe ich auch noch nie gesehen auf dem PC und endlich mal ein Spiel, was hier meine Grafikkarte richtig ausfährt. Man hat in UAD dann aber nur mit der 4090 und das ist schon das zweithöchste Preset nur. Ihr wisst, Wolfgang dreht gerne die Regler ganz an den Anschlag. Das hat er diesmal hier aber nicht gemacht. Es ist nur das Hoch-Preset. Da erreicht eine 4090 im Benchmark 51 FPS und deine 4080, hier steht sie jetzt super, du bist noch ein bisschen drunter, 40.
Ich habe 1% weniger Leistung,
Ja,
Frame-Times.
Frame-Times.
weil keine super, aber ich habe 10% weniger Leistung als 250
Genau, bei
Watt.
250 Watt. Und Frame-Times sind knapp 30 bei der Super.
Ja,
Und das ist schon. Ja, bitte?
das ist hart.
Ja, also es gibt.
Und
Ja.
ich, wie gesagt, ich bin nicht drin, aber du hast jetzt gerade eben gesagt, das sind native Ergebnisse.
Genau, das
Das kann ja
Spiel.
nur heißen, wenn das native Ergebnisse sind, dass entweder irgendein Ranz-Upscaling implementiert ist oder gar keines.
Ja. Es gibt DLSS und FSR.
Okay, aber.
FS und DLSS mit Frame Generation. DLSS sieht, muss man auch diesmal wieder sagen, gut aus, hat keine Probleme mit dem Spiel. Selbst in Full HD kann man das anmachen. Und in UHD hat Wolfgang es letztendlich auch mit Performance genutzt, weil er sagt, das wirkt immer noch besser als das Spiel nativ mit TAA.
Ach
Und
doch,
ich.
das ist an.
Nee, 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 im Benchmark dann letztendlich nicht, weil es um die Vergleichbarkeit ging. Denn es gibt ja auch noch FSR, sieht schlimm aus. Also hat wirklich massive Probleme hier in dem Spiel. Das könnte man auch
Also
sagen,
alles wie immer.
okay, es ist
Nein,
schlimmer als
Entschuldigung,
sonst.
aber also du meinst, es ist diesmal wirklich
Ja,
eine richtig ranzige
es
Implementierung.
genau. Und zumindest jetzt zum Start. Und jetzt könnte man noch sagen, okay, dann ist es so, dann kann man trotzdem Nvidia mit DLSS und AMD mit FSR benchen. Das Problem ist, auch wenn das Spiel offiziell kein Frame Generation, FSR Frame Generation unterstützt, ist es irgendwie anscheinend doch drin. Haben auch schon Leser im Forum jetzt bestätigt, dass sie das auch schon beobachtet haben. Das heißt, wenn ich FSR anmache, habe ich erstens, so wie in einigen Spielen und insbesondere ganz am Anfang, diese seltsamen Frame-Times, die ich immer dann hatte, wenn ich Frame Generation mit FSR genutzt habe. Und ich habe aber FPS-Niveaus, die weit höher steigen, als wenn ich bei Nvidia DLSS anmache. Also irgendwie ist Frame Generation dann mit an, wird aber offiziell nicht unterstützt, ist halt auch nicht im Optionsmenü. Und ja, so. Und deswegen hat Wolfgang dann für die Vergleichbarkeit der Leistungsfähigkeit von Radeon und GeForce am Ende nativ verglichen, weil ja bei AMD sonst immer FSR Frame Generation drin wäre. Sagt aber letztendlich, es ist ein Riesenmist. Also erstens, die Performance ist zu schlecht. Der Publisher hat ja auch schon im Vorfeld angekündigt, dass ein Leistungsverbesserungspatch kommt. Da weiß man dann immer schon, woher der Wind weht. Kurz nach Launch soll der kommen.
Apropos unfertige Spiele, vielleicht muss ich mich auch korrigieren und die Life is Strange Upscaling-Implementierung ist gar nicht die schlechteste, die mir bisher untergekommen ist.
Wir haben jetzt ja wirklich schon lange nicht mehr über Spiele-Benchmarks geredet und natürlich waren zuletzt genug Artikel dazu online bei uns und oftmals mit der Unreal Engine 5 und generell wird immer wieder darüber diskutiert, ist das grafische Niveau oder der Schritt gegenüber Unreal Engine 4 Spielen, ist der jetzt so wesentlich, dass diese zusätzlichen Hardware-Anforderungen wirklich so erforderlich sind.
Also wenn ich mir die Bilder zum Spiel anschaue, dann sieht es zumindest gut, also wirklich gut aus. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie
aber es ist halt schlecht, der am schlechtesten laufende Titel. Ich weiß nicht, ob am Anfang Forspoken, wann war das, Ende des letzten Jahres?
Nee, ach Gott. Ich würde trotzdem sagen, dass es schlecht performt. Ja, also bei den Werten, also 30 FPS mit der 4080, bei denen ich den höchsten Einstellungen, das ist schon, 40 sind es, aber okay. Ja, also natürlich, aber immerhin kann man jetzt nicht sagen, dass es komplett ranzig aussieht.
Genau, und das Thema ist jetzt halt, wir haben jetzt ja neuerdings in den Techniktests vorneweg immer eine ziemlich übersichtliche Tabelle, wo drin steht, was unterstützt das Spiel, welche APIs, von welchem Publisher ist es, was wird an DLS oder an Upsampling-Möglichkeiten geboten, an Raytracing-Optionen. Da sind jetzt ja auch immer die entsprechenden Analyseabschnitte, da sind die Benchmarks verlinkt, es wird teilweise schon genannt, was für Empfehlungen es gibt. In dem Fall ist das noch nicht drin, weil Wolfgang auch kleinere Grafikkarten erstmal rausgelassen hat, weil es halt einfach nicht läuft. Es ist halt eine Katastrophe, auch in Full HD. Also wir können ja nochmal dahin springen, da hat dann eine 4090 Full HD, zweites Preset hat halt 99,9 FPS.
Ja gut, 4090 Full HD ist immer los, das macht keiner, hoffe ich. Aber
XT hat halt 50.
Es ist halt nicht 70, 60.
Ja, also so, und zurück zu den zum Upsampling. Du hast halt DLSS, das kannst du anmachen. Du kannst auch mit Frame Generation nutzen, auch wenn du
Wenn du mit einer 4070 in Full, was hat eine 4070 in WQHD? 50, so. Das ist noch ohne, das ist noch nativ. Wenn du da jetzt DLSS Quality oder Balance draufballerst, sollte in WQHD ja beides irgendwie gehen, dann machst du Frame Generation an. Boah, dann kommst du schon langsam Richtung 80, 90, 100.
Die helfen die tonnenschweren Macs. Wolfgang ist ja kein Freund von Frame Generation, weil es wirklich, es erhöht halt die Latenz. Aber in dem Fall hat er auch gesagt, du läufst ja so behäbig durch die Gegend und ist okay.
Es ist sehr individuell abhängig vom Spiel.
Ja. Wenn du jetzt aber Radeon-Inhaber bist, du hast eine 6800 XT und bist ein WQHD bei 39 FPS und 30 Frame-Times, dann ist FSR schon eine große Pille, die du zu schlucken hast. Erstens optisch und zweitens hast du dann zwar deutlich mehr FPS, weil da irgendwie Frame Generation noch mitschwingt, aber du hast dann halt beim Frame Pacing dann doch einige Probleme. Und was es eben nicht gibt, ist TSR und das versteht aber auch wieder kein Mensch, weil es ist ja das Upsampling der Unreal Engine, was zuletzt immer überzeugt hat, insbesondere auch oftmals besser abgeschnitten hat als FSR, aber es gibt es halt hier einfach nicht. Ja. So, und insofern, ich habe jetzt in der letzten Stunde nicht in die Kommentare geguckt. Ich habe, bevor wir aufgenommen haben, noch reingeguckt, haben die ersten auch schon berichtet, dass sie gestern auch im Menü waren und dann auch schon sich gewundert haben, was bei FSR los ist und nicht auf den grünen Zweig gekommen sind bisher. Und der eine hat es dann auch erstmal zurückgegeben, weil er sagt, ja, okay, also die Chance hat man mittlerweile ja wenigstens. Ja, und dann muss man halt sagen, okay, dann gucke ich mal, ob da jetzt wirklich was kommt. Aber so ist es. Gerade wenn du Radeon-Inhaber bist und jetzt sagst, ich möchte aber nicht so ein Gematsch oder so ein Flimmern, und du hast ja da wirklich Probleme mit der aktuellen FSR-Implementierung, dann stehst du hier schon vorm Problem.
Ja, ist natürlich die Frage, also ist das Spiel ist erschienen oder was?
Gestern
Abend. Oder das ist auch nicht? Ja, gut. Ach man.
Aber der Performance-Verbesserungspatch,
es bleibt zu hoffen, dass sie das möglichst schnell fixen. Aber
kommt, ja. Ja, ansonsten.
Aber Max, das ist doch auch Wolfgangs Ding, oder nicht?
Also. Ja, ach witzig. Ich hätte es fast vergessen. Das Teaser-Bild sieht so ein bisschen aus oder erinnert an Wolfgangs Avatar im Forum.
Ja, das ist, wo du es sagst.
Ja, und er nennt sich ja, sein Gamertag ist ja auch Mac-Wallier. Hat aber in seiner ganzen Laufbahn, hat er mir vorhin noch verraten, weil ich ihn da auch schon mit aufziehen wollte, nur mal die Demo von MechWarrior 3 gespielt, mehr nicht.
Also, ach so.
Ja, also überhaupt kein MechWarrior-Zocker bisher gewesen.
Da will ich mal fragen, wie das zustande gekommen ist.
So, am Ende wissen wir aber auch, mehr Anforderungen sind nur mit mehr Leistung zu erschlagen. Und da haben wir letzte Woche über GeForce RTX 5000 Gerüchte gesprochen. Vieles nicht hinzugekommen, außer dass jetzt ja anscheinend alles direkt im Januar, Februar und März veröffentlicht werden soll, bis runter zu 4060. Da würde ich aktuell mal noch ein Fragezeichen hintermachen. Vielleicht du nicht?
Ich glaube, das wird wirklich so eine Geschichte von wir schneiden oben den Kopf bei einem aktuellen Portfolio ab, setzen den Kopf nochmal darüber, was den Preis angeht, und die ganzen Plebs dahinter auf den billigen Plätzen, die müssen mit dem leben, was wir aktuell schon haben.
Ja, vielleicht wird ja auch da in den Gerüchten jetzt teilweise auch wieder von den Laptop-Varianten gesprochen. Aber darüber wollen wir jetzt auch gar nicht wieder groß reden, weil es geht ja jetzt zum Abschluss dieser Episode nochmal um die Sonntagsfrage, denn da hast du ja unsere Leser gefragt, was sie jetzt von den ganzen Gerüchten halten. Und da sind so ein paar, ja, übergeordnete Ergebnisse bei rausgekommen. Du hast dich schon darüber mir gegenüber beschwert, dass die Leser teilweise, ihr lieben Zuhörer, technisch inkonsistent abstimmt.
Ich habe mich gewundert, weil, also es ist ja bei unseren Inhalten, wir merken das ja auch beim Podcast wieder, aber generell bei unseren Inhalten ist ja immer so die Sache, für wen schreibt man die? Und wir schreiben sie ja nicht für Google. Wir schreiben sie ja für unsere Community, aber unsere Community ist ja keine homogene Masse.
Ja.
Wir haben da einige User, aktive Community-Mitglieder, die technisch sehr versiert sind, die von bestimmten Themenbereichen sehr viel Ahnung haben, teilweise mehr Ahnung als der Redakteur, der die News dazu geschrieben hat, was dann immer sehr lehrreich ist.
Ja, man lernt nie aus.
Man hat aber auf der anderen Seite natürlich auch viele User, die dann in bestimmten Themen nicht so tief drin sind. Und es ist natürlich auch unsere Aufgabe, dass wir die abholen und denen Dinge erklären. Dafür sind wir ja da. Ne? Also das ist auch wieder in dem Fall hier jetzt nicht despektierlich gemeint.
Ja.
Wenn man halt sich damit nur peripher beschäftigt mit der Technik, weil man einfach spielen will, dann hat man halt nicht immer von jedem kleinsten technischen Detail alle Parameter bekannt. Das ist absolut verständlich. Und ich habe mich aber gewundert, ich dachte, das wäre klarer. Eine Sache ist mir nämlich ins Auge gesprungen, und zwar habe ich ja gefragt, okay, was denkst du denn, wie viel Speicher bekommen wir bei den Next-Gen-Grafikkarten? Und dass die 5090, die gemutmaßte 32 GB RAM bieten wird, das haben 52,1% der Teilnehmer dieser Umfrage, 3.500 Teilnehmer, gesagt. Auch ich sehe, knapp 1.000 Leute haben sich unterhalten, sehe ich gerade. So, 32 GB VRAM. Wie kriegt man das hin an einem 512-Bit-Interface, wenn man Speicherchips hat, die jeweils über 32-Bit angebunden sind und 2 GB groß sind? Eine andere Option wäre 256-Bit und dann mit Clamshell 4 GB dran klatschen.
Ja, oder mit so einem Zwischending 3 GB, ne? Aber die sollen ja noch nicht.
Aber die, genau, weil die 3 GB Chips, die sind halt noch nicht am Start. Also das soll irgendwann kommen, aber eher noch nicht. Und 256-Bit, die werden wir ja nicht sehen bei der 5090, also never ever. Also müssten das ja 512-Bit sein, oder? Sagen dann dementsprechend auch 52% der Leser, dass es 512-Bit werden. Und jetzt finde ich die entsprechende Umfrage nicht.
Ja.
Es sagen aber nur. Ich habe sie doch nicht gefunden. Ich dachte, ich hätte sie gefunden. Doch, hier ist sie.
Ja.
Es sagen aber nur 27% der Leser, dass es ein 512-Bit-Interface geben wird.
Also weiter Aufklärung betreiben. Weiter darüber sprechen, wie das Speicherinterface mit der Speicherkapazität im Zusammenhang steht. Ja.
Ja, oder diese knapp 20% oder was, die erklären uns jetzt in den Kommentaren, wie das funktioniert.
Ja, ich denke so.
Aber, also ich meine, gut, es ist natürlich sowieso eine Sonntagsfrage, die ein pures, spaßiges, lustiges Rätselraten ist.
Ja, das geht da wirklich draus hervor.
Da ging es ja auch darum.
Aber
Insofern ist es auch sowas Interessantes, ne?
alle einig sind, oder die zwei Drittel der Teilnehmer sind zumindest aktuell der Ansicht, dass dieses Jahr nichts mehr passieren wird.
Ja.
Ja, das war, glaube ich, die große Einigkeit. 16% haben noch gesagt, ah, 5000 kommt noch dieses Jahr, AMD wird nichts mehr kommen. Und 12% haben gesagt, AMD macht noch was und Nvidia nicht. Aber nur 8% haben gesagt, ich glaube, beide machen noch dieses Jahr was. Und
Ja, das ist ja auch wieder hier in dem Sinn interessant, dass das ja eine Umfrage ist, die ich Anfang des Jahres schon mal hatte. So von wegen, ja, das GPU-Jahr
ja, wird
2024, wie
heiß.
sind eure Prognosen?
Ja.
Und da sieht man dann auch ganz deutlich, dass viele davon abgerückt sind, dass dieses Jahr noch was kommt. Und jetzt sagen, nee, das wird nichts mehr. Und auch die nächste Umfrage, die habe ich noch übernommen, also quasi neu aufgelegt von Anfang des Jahres. Und da sind dann auch interessante Entwicklungen teilweise zu sehen. Zum Beispiel glauben jetzt mehr Leute als damals noch 81%, dass es nochmal eine 8 GB-Grafikkarte geben wird. Dass die 5070 weniger als 16 GB Speicher haben wird, das dachten damals nur 30%. Ich hätte es mir ehrlich gesagt auch nicht gedacht, aber es sieht ja jetzt danach aus. Und inzwischen glauben es auch 65%. Naja.
Ja, ansonsten, was nimmst du noch mit von der großen bunten Sonntagsfrage? Hier unten haben wir noch konkretisiert, also nächstes Jahr wird was passieren. Die meisten gehen davon aus Februar. Ne? Es gibt ja die große Jensen Keynote zu CES. Das heißt aber nicht, dass dann direkt in den darauf folgenden 4,5 Wochen noch was passieren wird. Oder es ist ja sogar nur noch ja, 3 Wochen sind es dann noch. Die CES startet ja erst am 10.
Ja, vielleicht
oder am
Tests oder
8.
so nach 2, 3 Wochen dann, aber Release dann im Februar oder so. Das ist, denke ich, wenn es zu CES eine Vorstellung geben sollte, dann ist das, denke ich, eine gute Prognose. Was auch noch interessant war, finde ich, Leistungsprognosen der RTX 5090. Ich dachte mir halt, ich habe mir kurz angeschaut nochmal, wie war das denn? Wie war das denn bei 1080 Ti, 2080 Ti, 3090, 4090? Wie viel stärker waren die denn wie ihre jeweiligen Vorgänger-Top-Modelle? Und das Schwächste, was ich gefunden habe, war die 2080 Ti mit 35% vor der 1080 Ti in der jüngeren Vergangenheit.
Die allerdings auch erst
Deswegen dachte
später
ich
kam,
mir,
ne? Die 2080 Ti kam ja nicht direkt. Doch, die kam direkt zum Start.
Die kamen
Stimmt.
direkt,
Ja, die kam dann direkt.
2080,
Ja,
2080 Ti,
richtig.
2070 kam ein bisschen
Ja.
später. Mussten sie auch machen, hätten sie nur 2080, 2070 gelauncht, hätten sie keine stärkere Grafikkarte gehabt, was Raster angeht, wie die Grafikkarten davor. Das wäre ein bisschen peinlich gewesen. Aber deswegen habe ich mir gedacht, okay, bei der nachfolgenden Umfrage, was glaubst du, wie viel stärker wird die 5090 als die 4090? Fängst du erst bei 30% an, weil niedriger macht ja nicht viel Sinn. Aber hätte ich mal besser gemacht,
Ja.
denn 42% haben 30% getippt und 40% haben, 26% haben 40% getippt, ne? Das heißt, eine große Mehrheit der Community sagt, wir werden weniger als 50%, ja, Performance-Sprung sehen beim Top-Modell. 20% meinen dann noch, es werden ungefähr 50%, aber darüber wird die Luft sehr dünn. Da geht eigentlich niemand davon aus. Und dass wir 70% haben, wie bei der 4090 zur 3090, das waren noch knapp 70%, ne? Davon gehen nur 2,4% aus.
Ja, eher auf deiner Seite und nicht auf meiner Seite hattest du die Leser beim Stromverbrauch. Das nehmen wir mal noch als letzte Umfrage hier mit, denn du hast danach gefragt, glaubst du daran, dass Nvidia die 5090 mit 600 Watt spezifizieren wird? Ich habe ja letzte Woche gesagt, ich könnte mir vorstellen, das ist wieder so ein Ding, das machen die Platinen, sind darauf ausgelegt, aber im Endeffekt bleibt es bei 450 Watt TDP. Ich habe dann über das nochmal nachgedacht, du hast ja auch nochmal drüber gesprochen. Es ist halt mehr oder weniger der gleiche Prozess. Wo soll das alles herkommen, die Mehrleistung, die man braucht, um einen ordentlichen Sprung zu machen, wenn nicht, also ja, sie kriegt deutlich mehr Alus, aber die werden halt auch nicht unbedingt alle viel weniger Strom brauchen.
Mehr Leistung durch mehr Leistung.
Genau. Und das kam ja auch noch dann nochmal als Tenor in Kommentaren zum letzten Podcast bei den Lesern rum. Deswegen, ja, ich wackel da so ein bisschen und 27% haben gesagt, ja, das glaube ich, das wird die auch brauchen unter Volllast.
Also 600 Watt unter Volllast. Ja. Ist
40% und dann sind wir ja schon bei 70% oder na, bei guten zwei Dritteln sagen, ja, ich glaube das schon, aber die wird das, wird nicht so viel in Spielen brauchen in der Praxis.
Also immer noch mehr als die 40-90, aber halt nicht direkt 600 Watt.
Ja, und ja, dann bin ich mit meinen Ansichten von vor einer Woche dann schon in der Minderheit, denn 23,5% haben gesagt, das wird höher liegen als 450 Watt, aber nicht viel höher, und 8,3%, da habe ich dann auch wieder ganz konsequent abgestimmt.
Nee, also die 23% oder 24% meinten, es wird, ah doch, ja, du hast ja, recht. Ja,
genau, wird ein bisschen höher liegen, aber nicht bei 600 Watt, und ich bin dann eigentlich, ja, jetzt kommt die absolute Minderheit mit 8,3%, die sagen, nee, das bleibt bei 450 Watt, da habe ich auch abgestimmt, und 1,1%, die wollten dich wohl trollen, die haben gesagt, die Leistungsaufnahme fällt niedriger aus.
Ja, also ja. So, das Ding ist, ich muss halt diese Trolling-Option immer da reinpacken. Ne? Also ich bin dann schon immer versucht, da irgendwie so ein Clown-Emoji mit in die Umfrage reinzusetzen. Aber die Option halt gar nicht zu geben, ist halt irgendwie auch, ja. Ich meine, das ist sowieso keine wissenschaftliche Erhebung, was wir hier machen, aber die Option will ich dann zumindest anbieten. Ich habe am Ende nochmal, da sind noch zwei Umfragen zum Preis und zur AMD-Grafikkarte, zur RX 8000-Generation, wo die meisten sagen, das wird ungefähr Niveau 7900 XTX oder 4080 Super. Und danach habe ich nochmal so eine Neuauflage des lustigen Rätselratens, irgendwelche wilden Prognosen und Aussagen, und wer stimmt mir dazu? Heißt nicht, dass ich hinter diesen Aussagen, die ich da getätigt habe, unbedingt stehe, ich fand sie nur lustig. Und das hat Spaß gemacht.
Ja, dann greift dir doch da mal noch was raus. Was hat dir denn am meisten Spaß gemacht? Das AMD auf 12 Volt High Power 12 Volt 2x2 setzt, was ja jetzt auch wieder in Gerüchten war.
Ich wollte gerade sagen, da gab es gerade Gerüchte vor ein paar Tagen, dass sie das aktuell validieren. Ich habe
eine Umfrage gelesen hier.
Ja, 20%, also nicht mal, 18% glauben daran, dass AMD jetzt auch den 12 Volt 2x6, den 12 Volt High Power Anschluss, so wie die er halt eben nutzen wird. Interessant finde ich, lustig finde ich, da wette ich dagegen, nur 25% sagen, dass die GeForce RTX 5090 bei der nächsten GPU-Umfrage auf Computerbase im April 2025, das habe ich mir ja vorgenommen, dass das jetzt halbjährlich passiert. Die letzte war im Oktober, das ist im April, ist wieder soweit. Dass die 5090 dann die meistgekaufte Next-Gen-GPU ist in dieser Umfrage. Und da gehe ich fest von aus.
Ja.
Also
ja,
du hast ja nicht. Wieso nur 50%? Das ist doch safe bet, oder nicht?
Ja, ich habe es auch nicht angeklickt. Frag mich aber rückblickend, ob ich dachte, sie wird Platz 1 sein. Wie aktuell ja die 4090 overall
das hat einfach viele Leute falsch verstanden.
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber vielleicht habe ich das wirklich falsch gelesen, und da dachte ich dann nämlich, nee, das wird sie noch nicht geschafft haben. Aber ja. Aber
vielleicht geht es mehreren Usern so, und sie haben das auch einfach. Wir haben uns da missverstanden. Ja, ich würde mir wünschen, dass AMD im Jahr 2025 ein zu DLSS konkurrenzfähiges KI-Upscaling auf den Markt bringt, aber dran glauben tun nur 44%.
Ja, das habe ich leider auch nicht angeklickt.
Ja. Ja. Intel Arc wird es schaffen, 2025 in der Mittelklasse mit Battle Mage konkurrenzfähig zu sein. Was sagst du dazu?
Habe ich nicht angeklickt.
Ja, ich auch nicht.
Ja. 23,7% haben das getan. Und ja, können wir auch nochmal über Arc sprechen, bevor wir hier den Deckel drauf machen. Das ist sehr ruhig. Sehr, sehr ruhig. Ja. Also jetzt gibt es ja wieder wildeste Gerüchte um irgendein Event in Indien. Ja, vielleicht bringt Intel am Ende die Next Gen Arc nicht als erstes in China, sondern in Indien auf den Markt. Und da wird wirklich die B380 präsentiert. Ich weiß es nicht. Also das Xe 2, jetzt ist es in Lunar Lake erstmal drin, in den anderen ganzen mobilen Plattformen nicht. Das ist für mich ja auch schon so ein mit vielen Fragezeichen versehen.
Ja, mir vor langer, langer Zeit einen Podcast, wo wir eine User-Frage bekommen haben. Übrigens, ihr könnt uns auch immer noch User-Fragen
schreiben. Ja, ist ein bisschen
zu melden gekommen. Aber Wobei doch, es ist, oh Gott, das kann ich gleich am Ende noch aufgreifen, aber es ist eigentlich unnötig. Nee, was ich sagen wollte, wir hatten ja vor langer Zeit die User-Frage, ob wir daran glauben, dass das Intel Arc Battlematch erscheint. Wo ich ja gesagt habe, ja, aber nur integriert, als nicht als dedizierte GPU.
Ja, du hattest recht. Und es ist als Lunar Lake released.
Ja, und zwischenzeitlich dachte ich mir, da hast du dich aber grob verschätzt. Es sieht ja inzwischen doch danach aus, als ob sie da bis zum Black Friday. Oder was war das? War
ja,
das
ja.
nicht Black Friday?
Ja, ja.
Dass sie da doch noch dann mit Battlematch aufschlagen. Aber inzwischen bin ich wieder zuversichtlich, dass das Vergangenheits-Fabian da gut geurteilt hat.
Naja.
Ja, was hast du denn sonst noch angetickt hier bei dieser, bei diesem lustigen
Umfragenkasten? Ja, dass die 4090 vom Markt verschwindet, wie auch fast 70% anderer. Also das ist jetzt durch. Ich finde es immer noch seltsam, ja, dass die Karte fürs Weihnachtsgeschäft verschwindet und kein Nachfolger kommt. Aber ja, so stimme ich aktuell ab. Alles Neue kommt erst nächstes Jahr. Aber das ist jetzt weg. Ja, ganz seltsam, aber gut. Enthusiasten bleibt ja auch keine Alternative, zu der sie dann greifen könnten. Von AMD gibt es ja halt nichts.
Und ja, nee, also Enthusiasten nicht, aber...
Ja, es gibt, ja, man muss dann halt zwangsläufig warten und das werden diejenigen dann auch tun. So, und die haben dann halt richtig Druck auf dem Kessel Anfang des Jahres, ne? Also wer dann das Weihnachtsfest noch ohne neue High-End-GPU abgewartet hat. Das
ist kritisch. Vor allem, das ist ja das zweite Weihnachtsfest in Folge, ne, ohne neue High-End-GPU.
Investiert dann vielleicht auch nochmal 500 Euro mehr. Dann habe ich noch angekreuzt, dass die 5080 nicht über 1450 Euro kosten wird. Ich dachte mir...
Nicht, das heißt, du hast es nicht angekreuzt.
Nee, ich habe es angekreuzt. Sie wird teurer. Ja, genau, da habe ich nämlich noch überlegt, ob sie, wenn die große noch teurer wird, dass sie dann untenrum irgendwas für die Oberenthusiasten definitiv nicht so attraktiv
ist. Das ist ja auch ungefähr der UVP, mit dem die 4080 damals ungefähr an den Start gegangen ist. Ja,
ja, und dann habe ich noch abgestimmt, Nvidia wird dann exklusiv auf GeForce RTX 50 verfügbar als KI-Feature vorstellen. Ja, es gibt ja immer wieder die Gerüchte um Frame-Generation mit 4-fach-Frames, 8-fach-Frames, weiß der Geier was nicht allem. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, über Neural Texture Compression. Ich glaube, es ist irgendwas anderes, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und am Ende ist es vielleicht auch nur eine besonders krasse Umsetzung von Nvidia Ace.
Was dann aktuell kennt es noch niemand und es braucht auch noch niemand, aber wenn es dann vorgestellt ist, dann brauchen wir es alle.
Ja. Und wenn
dann geht es nicht mehr ohne.
Einfach nur als Argument in den Diskussionen in der Community hergehalten wird. Fabian, wir sind am Ende. Ich zeige dir jetzt nochmal was mit der Webcam, um was ich mich jetzt gleich wieder kümmere. Du darfst aber nichts sagen. Hier, ja, gerade aus, damit es nicht zu laut ist. Ich muss nämlich weitermachen bei einem anderen Thema. Deswegen beenden wir jetzt diese Episode CB-Funk, sprechen uns aber nächste Woche wieder.
Oh, oh, oh.
Geplant am Donnerstag, denn vorher dürfen wir über das wir nächste Woche sprechen sollten, noch nicht sprechen. Denke ich mal, vielleicht wahrscheinlich.
Was könnte das wohl sein?
Ja, und bis dahin. Bleib gesund, Fabian. Bleib gesund, liebe Zuhörer. Es bleibt spannend. Ciao.
Tschüss.